Musikwelt.
Mit Gabi Sawasch, schönen guten Tag und herzlich willkommen dazu. Er hat das präparierte Klavier salonfähig gemacht, Kammermusik dem Zufall überlassen, für Konservendosen und Radiogeräte komponiert und mit dem stillen Stück 4 Minuten 33 Sekunden die Musikwelt revolutioniert. Der Amerikaner John Cage, Musiker, Literat, Maler, Philosoph und Pilzexperte, war eine der wichtigsten Figuren der Musik des 20. Jahrhunderts. Schlüsselfigur der Happening-Bewegung und des Fluxus. Am kommenden Mittwoch wäre er 100 Jahre alt geworden. Diesem runden Geburtstag ist die heutige SR2 Musikwelt gewidmet, und zwar möchte ich insbesondere den Fragen nachgehen: Wer war John Cage? Was macht seine Musik so einzigartig und wie nachhaltig wirkt er noch heute auf die aktuelle Musikszene? Eingeladen habe ich einen Cage-Experten, Thomas Christoph Heide, selbst Komponist und künstlerischer Leiter der größten Cage-Hommage weltweit, Cage 100. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Heide. Er gehört zu den wichtigsten und einflussreichsten Komponisten weltweit. Warum ist das denn so Ihrer Einschätzung nach?
Also Cage ist in der Musikgeschichte ein, sagen wir mal, sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Man muss sich vor Augen halten, dass in den 50er Jahren in der Avantgarde-Musik in der Nachkriegszeit durchaus auch aus handfesten Gründen die Musik der damaligen Zeit sehr streng war, sehr mathematisch war. Da wurde sozusagen gar nichts dem Zufall überlassen. Im Gegenteil, jedes Parameter wurde berechnet und wer das nicht tat, der war sozusagen außen vor. Und dann kam eben der Amerikaner John Cage in den 50er Jahren nach Mitteleuropa, was ja zweifelsfrei das Zentrum der Avantgarde-Musik war, und hat dort plötzlich mit Zufallsverfahren gearbeitet, also mit Operationen, die also dem Mathematischen völlig entgegenstanden. Und das war nicht mehr oder weniger als eine Revolution, weil natürlich viele Determinanten, die man vorher als gesetzt annahm, plötzlich gar keine Funktion mehr hatten. Damit einhergehend kam auch dieser, sagen wir mal, Freiheitsbegriff in die Musik. Man muss bedenken, dass natürlich die Musiker in den Jahrhunderten davor immer gewohnt waren, einen festgelegten Notentext zu lesen, ihn zu interpretieren, sich darüber viele Gedanken zu machen. Und plötzlich wurde dem Interpreten anheimgestellt, zu sagen, du kannst dich jetzt frei entfalten, such dein Instrumentarium aus, rechne selber aus, wann du was wie spielst, befrage das Orakelbuch und so weiter und so fort. Also das war schon eine sehr einschneidende und sehr grundsätzliche Ereignishaftigkeit, die mit Cage in die Musikgeschichte eingebrochen ist.
Sie haben selbst gesagt, er hat geradezu revolutionär gewirkt. Wie nachhaltig ist das denn? Wie sehr wirkt er heute noch auf die Musikszene und die Komponisten heutzutage aus?
Interessanterweise ist es so, dass Cage mit den Jahren immer populärer geworden ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass er natürlich auch als Philosoph zu sehen ist. Und er hat natürlich mit seinen vielfältigen Überlegungen, eins haben Sie schon genannt, Fluxus Happening. Er hat ja auch einen experimentellen Spielfilm gemacht, ohne Person, nur mit Licht wird er gespielt. Und interessanterweise zählt er auch zu den viel zitiertesten Künstlern des 20. Jahrhunderts, gerade auch im Bereich der Medienkunst und der bildenden Kunst.
Wenn man so intensiv recherchiert, lernt man da nicht nur die Künstlerpersönlichkeit, sondern auch den Menschen Cage besser kennen. Haben Sie da vielleicht neue Facetten kennengelernt oder sind Sie da durchgedrungen zum Kern?
Er, und das ist mir eigentlich am tiefsten und eindrücklichsten aufgefallen, er war ein wirklich unglaublich humorvoller Mensch. Und das ist ja etwas, also Humor und Avantgarde bringt man gerade in Mitteleuropa ja eigentlich nicht so recht zusammen. Dass also so eine gewisse Lockerheit auch in der Betrachtung des eigenen Tuns mitkommt, das mag sicher auch etwas Amerikanisches sein. Auf der anderen Seite kommt mit diesem Humor eingehend eben auch so ein sehr angenehmer Abstand zu, sagen wir mal, diesem ganzen Avantgarde-Schwall, mit dem man ja häufig zu kämpfen hatte, dass man sagt, also da findet gar keine Anbindung mehr an das Publikum statt, das findet alles dann doch irgendwie zu sehr im stillen Kämmerlein statt. Also Cage war offensichtlich jemand, der raus wollte, er ist ja auch unglaublich viel gereist, er war unglaublich breit interessiert, also es war eine ganz bemerkenswerte multikulturelle Persönlichkeit, wie man sie eigentlich eher so in der Postmoderne, so mit den neuen Medien, so der typische neue Künstlertyp verortet. Also das kann man bei ihm schon ganz stark ablesen und das ist schon sehr faszinierend.
Vielen Vielen Dank. Soweit erstmal Thomas Christoph Heide, unser Studiogast heute in SR2 Musikwelt zum 100. Geburtstag von John Cage. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter, schauen aber jetzt erst einmal nach Dortmund. Dort gibt es aktuell eine Ausstellung, Sound of Silence im Dortmunder U. Im Mittelpunkt steht Cages bekanntestes, das stille Stück 433. Und zum Thema Stille hat dort der Hardware-Medien-Kunstverein auf 3 Etagen über 300 Ausstellungsstücke zusammengetragen. Konzerte gibt es auch, diese Woche zum Beispiel mit Imaginary Landscape No. 4 für Menschen mit Radius. Thomas Wiethoff war für uns dabei.
"24 Menschen, darunter ein Postbeamter, ein Hirnforscher, eine Altenpflegerin, eine Ärztin, spielen Radio. Im Halbkreis sitzen sie immer zu zweit. Einer dreht an der Sendereinstellung, der andere am Lautstärkeregler. Für das Stück Imaginary Landscape No. 4 gibt es eine richtige Partitur. Deshalb steht vorn ein Dirigent, Matthias Mainz.
Sie ist komplex. Sie besteht aus 36 Seiten mit ganz vielen Tempowechseln und sehr, sehr genauen Angaben. Und die Aufgabe an den Musiker ist jetzt nicht, an Radios zu drehen und zu machen, was sie wollen, sondern ganz im Gegenteil, die Aufgabe an den Musiker ist, Orchestermusiker zu sein und genau das zu machen, was da steht. Und das ist sehr schwer.
4-mal haben sich die Radiomusiker zu Proben getroffen, bevor sie auftreten durften.
Wir haben gedacht, wir probieren das einfach mal aus, weil man so als Laie gar nicht genau weiß, wie das alles zustande kommt und so. Und deswegen.
Man musste sich sehr konzentrieren, weil die Partitur sehr detailliert ausgeführt ist. Und da muss man schon sehr genau achten, wann man mit seinem Einsatz dran ist.
Wann ist Stille, wann hört man was, wann hört man auf welcher Seite was. Dass alle an einem Strang ziehen in diesem Moment, ist, glaube ich, das Schwierige an dem Stück.
Naja, es hörte sich nach einem sehr interessanten Projekt an. Warum nicht bei sowas mal mitmachen? Das ist bestimmt eine neue Erfahrung. Das war es auch auf jeden Fall.
Das Konzert mit Radios gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung über Klang und Stille in Dortmund. Genau richtig ist sie hier in dem wuchtigen, quadratischen U-Turm mit den meterdicken Wänden aus Backstein. Hier dringt kein Ton von außen durch und auch kein Licht. Alles ist sorgfältig abgedunkelt. Nur die Ausstellungsstücke liegen wie leuchtende Inseln da. Der Weg durch die Stille beginnt mit Notenblättern von John Cage. Er hat sein Stück 433 Stille aufgeschrieben, auf Notenpapier ohne Noten, auf leerem Papier mit Längsstrichen und schließlich als das geschriebene Wort Tazet, Schweige, das ist eine Spielanweisung für Orchestermusiker. Warum muss man Stille auf Notenpapier aufschreiben? Frage an Ausstellungsleiterin Inke Arns.
Es ist ja nicht einfach 4 Minuten 33 Sekunden Stille, sondern es ist ein explizit durchkomponiertes Stück, was aus 3 Sätzen besteht, deren Länge durch Zufallsoperationen, wahrscheinlich durch das I Ching, errechnet oder erwürfelt wurden. Und es ist auch explizit so formuliert worden von Cage, dass die Notation während der Aufführung gelesen werden soll. Das heißt, die Notenblätter sollen noch umgedreht werden.
Es geht in der Ausstellung eigentlich nicht so sehr um John Cage als Person, sagt Inke Arndt, sondern es geht um das Stück 433 Stille und um parallele Entwicklungen. Zum etwa gleichen Zeitpunkt in den 50er Jahren schrieb zum Beispiel Heinrich Böll die Kurzgeschichte Dr. Murkes gesammeltes Schweigen.
Dieser Radioredakteur, dessen Aufgabe ist es ja, aus den Tonbändern, die da im Radio gesendet werden, Stille rauszuschneiden. Und der sammelt nun diese Stille, diese Schnipsel, schneidet die zusammen und spielt die sich abends zur Erholung vor.
Zu sehen ist die Originalausgabe des Hefts, zu hören das Hörspiel.
Es genügt. Jetzt spiel's rein.
Um Gottes Willen, übertreib.
Mach schon.
Jedes höheren Wesens, das wir verehren.
Das reicht.
Aber die Ausstellung Sounds Like Silence versteht sich nicht als Rückschau. Zahlreiche Videos zeigen Aufführungen des Werks 433 Stille, unter anderem von John Cage selbst, aber auch mehr oder weniger kuriose Versionen. Zum Beispiel vom großen BBC-Sinfonieorchester oder auch eine schräge Vorstellung von Harald Schmidt und Helge Schneider im Fernsehen, die das Stück vierhändig am Klavier spielen und Grimassen schneiden, sozusagen E- und U-Musik zugleich.
433 von John Cage. Du spielst die obere Partie.
Was spielen wir?
433 von John Cage.
John Cage, 433.
Ja. Kennst du?
Ja.
Schon mal gespielt.
Auch Ex-Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert ist dabei und blickt in seinem Studio ohne ein Wort in die Videokamera. Ein anderer Künstler hat Internetvideos von ganz normalen Leuten zusammengestellt, die alle 433 spielen. Darunter ein Baby, das von seinem Hochstuhl aus nicht an die Tasten des Klaviers kommt, und eine eher mäßig interessierte Katze. Eine Rauminstallation macht das Ächzen des World Trade Centers in einem Sturm hörbar. Und es gibt einen komplett schallisolierten Raum, in dem man nichts hört außer den eigenen Herzschlag. So ein Raum soll damals John Cage zu seinem Stück 433 inspiriert haben. Und dieses Stück wird natürlich auch im Dortmunder U gespielt, zum 60. Jahrestag der Uraufführung.
Ein Beitrag von Thomas Wiethoff über die Ausstellung Sound of Silence im Dortmunder U zum 100. Geburtstag von John Cage. Den feiern wir heute in der SR2 Musikwelt und jetzt noch einmal im Gespräch mit dem Cage-Experten Thomas Christoph Heide. Er ist künstlerischer Leiter von Cage 100, der weltweit wohl ausführlichsten Hommage, veranstaltet vom Leipziger Forum für Neue Musik. Worum ging es Ihnen denn bei der Konzeption? Was war der Hauptgedanke von Cage 100?
Wir haben gesagt, es ist ja ein Komponist, der im Grunde genommen sämtliche Formen und Formate gesprengt hat. Und jemand, der so rahmensprengend ist, den kann man eigentlich nicht in ein Dreitagesfestival pressen. Und insofern haben wir uns seine Werke angeschaut und sein Oeuvre mal genauer beleuchtet und sind dann doch zu der Erkenntnis gelangt, dass es besser wäre, aus den Werken heraus eine Konzeption zu entwickeln. Das habe ich so in dieser Form kuratorisch auch noch nie gemacht, aber dass man also sich die Werke beschaut und sagt, welche Form könnte denn zu dem Werk eigentlich passen? Und so ist es eben dann zustande gekommen, dass wir, um nur mal eine Arbeit herauszugreifen, dass wir zum Beispiel ein Werk wieder aufgegriffen haben von Cage, was wir jetzt mit zeitgenössischen Komponisten machen, wo eben 100 deutsche und amerikanische Komponistinnen und Komponisten an einer Komposition schreiben. Und das geht auf eine Idee von Cage zurück, die er selber mit ein paar Freunden von sich mal in einer vermutlich launigen Stunde hatte. Und das braucht natürlich einfach schon mal ein Jahr, bis diese Komposition fertig ist. Und entsprechend sind dann auch die Formate entstanden. Und das Festival wird sich ja auch tatsächlich weltweit ausbreiten. Und in den zweiten internationalen Teil gehen wir jetzt langsam auch über.
Das, was Sie gerade angesprochen haben, das wird ja sozusagen der krönende Abschluss sein. Eine sogenannte Ringkomposition unter Beteiligung von 100 Komponisten weltweit. Party Pieces Project heißt es. Also sind ja wirklich Größen der heutigen Zeit dabei. Hans Zender habe ich gelesen, Max Woboda, Detlef Müller-Siemens oder Wilhelm Killmeier. Das wird also der große Ausklang, auf den wahrscheinlich alle mit Spannung warten. Was gibt es denn sonst noch an Veranstaltungen? Das reicht ja wirklich die Palette von Ausstellungen bis hin zu der Zufallskonzertreihe No Purpose Sounds, die, glaube ich, gerade aktuell auch startet.
Genau, das ist nur ein ganz kleines Projekt im Rahmen von Cage 100, aber es ist eins, was wir also mit einem unglaublichen, ich glaube, noch nie dagewesenen Aufwand betreiben, denn häufig ist es bei Cage so, er wird meistens so interpretiert, dass man sagt, okay, also man hat diese Zufallskomposition zum Beispiel und dann legt man eben irgendwie fest, wann was gespielt wird. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen inkonsequent, weil eigentlich sagt er, also alles ist möglich, es gibt halt einen Pool von Stücken, die man an diesem Abend spielen kann. Und wir sagen eben, nein, wir machen das also nicht im Vorfeld, sondern an dem Abend erst wird mit Hilfe eines recht komplexen mathematischen Verfahrens und unter Zuhilfenahme auch oder Mitwirkung des Publikums ausgewürfelt mit eben diesem Münzorakel, wann welche Stücke stattfinden, wo die Musiker stehen im Raum, wie lange sie spielen und so weiter und so fort. Also das ist auch eine sehr, sehr große Herausforderung für die Musiker, die also keine Möglichkeit haben, im Vorfeld sich eigentlich adäquat vorzubereiten. Die müssen nur die Stücke eben sehr gut können. Und diese Offenheit, dieses Spontane und dieses im Konzert aufeinander musikalisch auch zugehen und Dinge zulassen in dieser Endkonsequenz, das ist etwas, was wir bei diesem Projekt eigentlich sehr konsequent machen. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Also Sie haben es erwähnt, wir haben jetzt gerade eine Ausstellung laufen, Opening Spaces for Action heißt die, mit nationalen, internationalen Künstlern. Die werden wir im September beenden und dann wandert dieses Projekt so langsam in die verschiedenen Städte weltweit, unter anderem auch mit einem Projekt, wo in 50 Städten zu Ehren von John Cage die Glocken erklingen, nämlich er hat Werke geschrieben für Carillon, das sind Turmglockenspiele und die werden wir also in 50 Städten zu seinen Ehren dann erklingen lassen.
Jetzt sind Sie noch quasi ganz am Anfang von Cage 100, es liegt noch fast ein ganzes Jahr vor Ihnen bis Juli 2013. Wenn Sie sich jetzt schon in diese Situation dann reinversetzen, was würden Sie sagen, kann im besten Fall als Resümee von Cage 100 übrig bleiben? Gibt es da einen Nachhaltigkeitseffekt, den Sie sich erhoffen, wenn dann alles im Kasten ist?
Ja, und der Nachhaltigkeitseffekt war auch von vornherein eingeplant, denn wie gesagt, relativ am Anfang unserer Recherchen stellte sich heraus, dass also trotz aller Berühmtheit Cage eben doch noch ein sehr unentdecktes künstlerisches Land ist, und wir werden also alle die Werke, die wir zum Beispiel auch wieder aufführen oder wo wir zum Beispiel auch, wir haben ja relativ viel deutsche Erstaufführungen von Cage auch, die wir dann auch der Öffentlichkeit später im Rahmen auch eines Katalogs präsentieren werden, und auch im weiteren Verlauf des Projektes werden sich dann verschiedene Sachen auch auf unserer Internetseite wiederfinden, wo man sich dann verschiedene Sachen auch anhören, anlesen kann. Also gerade auch unter dem kunsthistorischen, musikwissenschaftlichen Aspekt ist, glaube ich, Cage 100 ein doch sehr wichtiges Projekt.
Soweit Thomas Christoph Heide, der künstlerische Leiter von Cage 100 in unserem SR2 Musikweltgespräch. Und mehr von und über Cage zum 100. gibt es auch in den kommenden Tagen hier auf SR2. Morgen ab 14.04 Uhr in unserem Kulturmagazin Länge 7, kommenden Mittwoch ab 0.05 Uhr bis morgens um 6 Uhr die lange Cage-Nacht und dann um 9.05 Uhr unser Zeitzeichen.